Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
So, Andreas, heute kommen wir zusammen, heute steigen wir in das eigentliche Kapitel der Rebsortenkunde, der Ampelographie, kaum schwer auszusprechen, noch schwerer zu schreiben. Viele Zuhörer wissen, wie ein Riesling schmeckt und sie wissen, dass ein Chardonnay anders schmeckt wie ein Riesling. Aber wie sieht ein Riesling-Weinstock aus und wie sieht ein Chardonnay-Weinstock aus? Das ist eigentlich deine Aufgabe. Du orientierst dich nicht an dem Weingeschmack, sondern an dem sogenannten Habitus der Weinrebe. Der Ampelograph, der Rebsortenkundler. Die Rebsortenkunde ist ein schwieriges Thema und ist nicht so präsent in der Weinwelt wie der Wein selbst, aber elementar wichtig, um auch wirklich sicherzustellen, dass da auch Riesling drin ist im Glas. Und kein anderer Wein, insofern im Rahmen des sortenreinen Anbaus extrem wichtig und leider durch den sortenreinen Anbau aber auch extrem fehlerhaft, jetzt wie sich im Nachhinein rausstellt, aber dazu später. Erklär mal unseren Zuhörern, was macht so ein Ampelograph, wie lange macht ihr das, hast du da Vertreter aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart, auf die du dich stützt, wie machst du das, wenn du da auf die Forschung gehst, wenn du da einen Weinstock vor dir hast, den du noch nicht kennst und ihn dann sozusagen ampelografisch auf die Suche gehst, ihn zu bestimmen?
Also was macht ein Ampelograph? Das ist eine gute Frage, weil es gibt, sage ich mal, eine historische Ampelografie und es gibt eine Ampelografie von heute. Die unterscheiden sich grundsätzlich. Und diesen Beruf gab es eigentlich auch nach dem Krieg nicht mehr. Er wurde dann wieder neu begründet am Gaberler Hof, in dem man eine Stelle eingerichtet hatte, um halt mal so eine Datenbank, eine weltweite Rebsortendatenbank zu erstellen. Und man hatte ja das Sortiment vor der Haustür mit 5000 verschiedenen Rebsorten und da hatte man schon mal eine Grundlage, um so eine Datenbank neu zu kreieren. Und dann wird eben eine Stelle eingerichtet und seither gibt es diese Vitis International Variety Katalog, der sich dann halt über die Jahrzehnte entwickelt hat. Aber den Beruf an sich gab es vorher nicht mehr. Und dass ich mich jetzt mit der Materie überhaupt beschäftigt habe, lag eigentlich daran, dass es eben im Rahmen des Gaiweiler Hofs und der Sammlung, die es dort gibt, den Wunsch gab, dass man mal sich mit autochthonen Rebsorten beschäftigt, weil man das eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr gemacht hatte. Autochton heißt Rebsorten aus Deutschland, jetzt mal im ganz allgemeinen Sinn.
Autochton ist schwer zu definieren.
Und ja. Ich bin ja Botaniker von Studienzwecken her, also insofern habe ich einen sehr guten Bezug zur Systematik und auch zur Morphologie. Und musste mich aber natürlich auch erst in dieses Thema einarbeiten, weil es ja nichts gibt, was man irgendwie zu Rate ziehen könnte. Also in der Botanik gibt es die Flora von Deutschland und die Flora Europäer. Und wenn man dann auf die Wiese geht und man weiß, wie man die Sachen irgendwie bestimmen muss, dann landet man irgendwann halt bei der Art, die man da gefunden hat. Das ist bei der Rebsorte ganz anders, weil es gibt eigentlich nur historische Quellen, also im 18. und 19. Jahrhundert. Und alles, was danach geschrieben worden ist, ist eigentlich ziemlicher Müll, sage ich jetzt mal, ja, von Leuten, die eigentlich wenig Ahnung hatten oder sich halt wirklich beschränkt haben, nicht jetzt wie ich mit 800 Sorten da hantieren, sondern sich beschränkt haben auf 5 oder 10 und die haben sie dann halt von mir aus beschrieben, aber so Leute nenne ich nicht Ampelographen, das sind halt mehr Weinwissenschaftler, sage ich jetzt mal. Ja, also echte Ampelographen gibt es in Deutschland, glaube ich, bloß 2, also die das voll beruflich machen.
Wobei, wie viel gibt es momentan auf der Welt?
Oh, ist schwer zu sagen. Also ist auch immer die Frage, zählt man die Genetiker mit oder nicht? Ja?
Auf deiner Augenhöhe, also die das wirklich mit einer gewissen Sicherheit beherrschen.
Also die meisten gibt es sicherlich in Frankreich nach wie vor. In Deutschland, ich will jetzt nicht arrogant sein, aber Leute, die mehr als 100 Rebsorten erkennen, gibt es klar bloß zwei. Und dann gibt es noch ein paar in Italien, da ist es mehr so regional. Anna Schneider in Piemont zum Beispiel, oder die aus Conegliano, dieses nationale Rebsortiment betreuen. Die meisten sind auch alle jetzt so, kommen ins Rentenalter oder sind schon pensioniert. Also das sind Leute, die fallen einfach weg. Und das, was nachkommt, ist sehr stark aus Laboren geprägt, also genetischen Laboren. Die erkennen also die Rebsorten in der Regel nicht mehr im Freiland, sondern müssen dann eine DNA-Probe machen, um überhaupt zu wissen, mit was es zu tun haben. Also da gibt es auch jetzt so, sage ich mal, einen Methodenwechsel und auch einen Generationenwechsel. Und es werden immer weniger. Und der Beruf ist eigentlich sowieso nur am Leben erhalten worden, primär von den Franzosen und den Italienern. Und Spanien gibt es auch zwei, drei Leute vielleicht und in Portugal auch. Aber es ist wirklich eine sehr überschaubare Gruppe, wenn man jetzt sich beschränkt auf die Leute, die, sagen wir mal, 100 Rebsorten und mehr mit dem Auge erkennen können. Ja. Und da zähle ich mich auch dazu. Aber es gibt sicherlich noch andere in Deutschland, die, sagen wir mal, 20 Sorten erkennen oder vielleicht auch 30. Aber das ist dann halt Interpretationssache. Aber worauf ich eigentlich ganz stolz bin, ist, dass ich eben aus der Botanik komme, vor allem aus der systematischen Botanik, aus der Geobotanik und einen gewissen Blick sowieso schon, also den differenzierenden Blick, den bringe ich eigentlich quasi schon per Studium mit und braucht ein gewisses Talent dafür. Also man kann sich das nicht alles anstudieren, sondern man braucht auch eine gewisse Gabe zu unterscheiden, sag ich mal.
So ein Weinstock sieht und, für den Laien ja alle gleich aus.
Und dann muss man halt das, was man sonst in der Botanik macht, auf die Rebsorte übertragen. Und bei der Rebe ist es halt so, dass es verschiedene Merkmale gibt. Also man kann den Rebstock zerlegen in verschiedene Einzelmerkmale. Man kann aufs Blatt schauen, auf die Triebspitze, auf den Trieb, auf die Trauben natürlich. Früher hat man noch auf den Reb, also das Holz beschrieben oder die Winterknospen, solche Sachen. Oder dann eben önologische Merkmale, Reifezeitpunkt und all das, was auch noch eine Rolle spielt, Frosthärte und mehr solche Geschichten. In der modernen Ampelographie, jetzt mal außerhalb der Genetik, geht es primär um Triebspitze, Blatt und Traube. Also die anderen Merkmale beachtet heute eigentlich kaum noch jemand. Einzelmerkmale vom Trieb, die aber sehr variabel sind, sage ich jetzt mal. Und dann guckt man halt beim Blatt zum Beispiel, ist das eine offene Stielbucht oder eine geschlossene Stielbucht, ist das ein fünflappiges oder siebenlappiges Blatt oder ein ungelapptes Blatt, hat es spitze Zähne oder runde Zähne, ist es behaart oder ist es nicht behaart, ist es auf der Oberseite und auf der Unterseite behaart oder gar nicht behaart zum Beispiel, hat es rote Adern oder keine roten Adern und so weiter. Und das kann man dann das Gleiche mit der Triebspitze machen und mit dem Trieb und auch mit der Traube, wobei die Trauben sehr, sehr viel variabler sind als die anderen Merkmale. Also ob jetzt eine Traube locker ist oder nicht, hängt auch einfach davon ab, ob das Blühjahr gut war oder schlecht. Ja. Ja, und ob die Rebsorte generell empfindlich ist gegen Nässe zum Beispiel oder Kälte während der Blütezeit. Auch die Größe der Traube ist sehr stark beeinflussbar durch Dünger zum Beispiel, ja, oder auch durch das Alter der Rebsorte. Ganz alte Stöcke haben in der Regel viel kleinere und lockere Trauben als junge Stöcke. Das sieht man auch an der Mosel zum Beispiel, wenn man mal durch so einen alten Bestand durchgelaufen ist, da findet man ja ausschließlich lockerbärige Rieslinge. Da findet man diesen typischen kompakten Riesling überhaupt nicht in den ganz alten Beständen. Aber wenn man sie dann nachbaut, wenn man denkt, jetzt mache ich Edelreiser und ziehe mir einen neuen Klon zum Beispiel, dann ist es oft eben so, dass das tatsächlich ein kompakter Typ ist. Ja, bloß durch das Alter ist es halt lockerbärig geworden. Oder dann gibt es auch Virosen und andere Dinge, die halt die Morphologie verändern können. Das muss man alles irgendwo im Hinterkopf haben. Aber letztendlich hat jeder so, sagen wir mal, jeder Ampelograph hat so sein eigenes System, wie er sich das merkt und worauf er mehr und worauf er weniger achtet. Und letztendlich überlege ich mir ja auch nicht bei einer Margarite auf der Wiese, wodurch unterscheidet die sich jetzt von anderen Pflanzen, sondern die erkenne ich dann einfach. Ja. Und so ist es eigentlich bei den Rebsorten, die man kennt. Da dauert das eine Sekunde oder so und dann hat man sie wieder erkannt und braucht nicht 3 oder 5 Jahre, wie das Bundessortenamt macht, sondern das geht dann halt in 1-2 Sekunden oder manchmal auch schneller, manchmal braucht man ein bisschen länger, je nachdem, wie oft man die Sorte auch schon mal gesehen hatte. Und wenn man dann halt einen Haufen Sorten hat, wie ich jetzt, die vorher ausgestorben waren, wo es auch keine Lebendreferenz gibt, also Sorten, die man gar nicht kennen kann, weil es keine Lebendreferenz mehr gab in den Sortimenten, muss man dann halt die alten Bücher zur Rate ziehen und muss die Texte lesen, muss die Bilder angucken und dann, wenn man Glück hat, und meistens hatte ich Glück, findet man dann tatsächlich eine Abbildung oder eine Beschreibung, die dann der Sorte tatsächlich auch entspricht.
Also Bücher heißt, du hast dann ein Fundus an Literatur von alten Ampelographen, die im Prinzip auch schon durch ihre scharfe Beobachtung, meist nicht im Rahmen der Fotografie, sondern in Form von einer exakten Zeichnung, das gemalt haben, genau, und genau beschrieben haben. Und da hast du mehrere Quellen, die du dann sozusagen auf die Suche gehst. Du fotografierst jetzt zum Beispiel irgend so eine Rebsorte, die bis zu deinem Erkennen unbekannt ist, wo man ja nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Du machst ein Foto, gehst mit dem, also den Blättern, der Triebspitze, später vielleicht auch der Frucht, machst sozusagen deine Fotos, merkst du das natürlich auch in deinem Geiste, und dann gehst du zu Hause ins stille Kämmerlein und holst dir da die Literatur daraus, die alten Bücher.
Genau. Und also früher hat man halt Blätter gesammelt, hat die getrocknet und hat ein Herbarium angelegt, ja. So wie die Botaniker das ja letztendlich auch für die Arten machen als Beleg. Aber seit man die Digitalfotografie hat, braucht man das eigentlich nicht mehr. Also ich brauche es nicht mehr, andere vielleicht schon noch. Aber für meine Zwecke war das eigentlich nur lästig Herbarium, weil man braucht da Platz, man braucht einen Schrank, man braucht alles Mögliche, um sowas aufzubewahren. Und das Problem ist halt, wenn die Blätter mal getrocknet sind, sehen sie einfach anders aus als am Rebstock. Insofern war das immer schön, dass man halt eine Digitalkamera hatte, und das ist ja mein Hauptarbeitsgerät sozusagen. Immer wenn ich was Interessantes finde, dokumentiere ich das quasi digital, und dann mache ich mich auch unabhängig von der Jahreszeit, weil ich kann halt diese Bilder auch jederzeit angucken, auch im Winter, wenn ich mal mehr Zeit habe als im Sommer. Und ich fotografiere dann halt schon gezielt so, dass man die Merkmale, auf die es ankommt, auch dann auf dem Bild hat und nicht irgendwelche Sonnenuntergänge oder besondere Lichtspiele oder sowas, ja, die man dann irgendwo in einer Fachzeitschrift oder in einer Winzerzeitschrift dann halt mal veröffentlicht oder so. Also meine Bilder sind sehr, sehr botanisch, sage ich jetzt mal, viel Blätter und viel, ab und zu die Triebspitze oder halt Merkmale, auf die es sonst noch ankommt, Trauben. Und da habe ich mittlerweile ein Archiv mit, ich weiß nicht, 2000 Sorten ungefähr, aus vielen Sortimenten, wo ich war, inklusive Krim oder Italien oder Georgien oder eben Deutschland, Schweiz, Österreich.
Das ist deine eigene Sammlung schon.
Das ist meine eigene Sammlung von Bildern, ja, von Rebsorten. Sowas zu verwalten ist auch nicht so ganz trivial, aber vor allem die Nacharbeit ist fast aufwendiger wie das Foto machen. Und aber ich habe eben diesen Fundus, sodass ich es mir, also ich war 10 Tage in der Ukraine und habe 800 Sorten fotografiert. Das hat vor mir noch nie jemand gemacht, außer halt jetzt den Ukrainern vielleicht selber, aber die hatten andere Probleme als Sorten zu fotografieren damals. Also diese oder in Piemont habe ich die ganze Sammlung abfotografiert innerhalb von 3 Tagen, ja. Und da muss man sich halt mal, sagen wir mal, disziplinieren und wirklich von morgens um 9 bis abends um 6 nur Fotos machen. Und wenn man das aber mal gemacht hat eine Zeit lang, dann geht das auch, und irgendwann ist halt das Licht so scheiße, dass man es nicht mehr weitermachen kann, dann muss man am nächsten Tag weitermachen, aber so grundsätzlich mache ich das ganz gerne und immer mal wieder und erweitere so meine Sammlung. Und also ich habe ganz Schweizer Rebsorten bei mir in der Sammlung und die deutschen Rebsorten. Norditalien und eben Ukraine und Georgien. Und auch nicht komplett, aber doch immerhin mehr Sorten als jemals sonst jemand gesehen hat aus diesen Ländern, außer den Einheimischen selber, sage ich jetzt mal. Ja, und so kam, hat man dann schon mal einen Grundstock. Und dann habe ich natürlich sehr viel Kopien von, und teilweise auch die Originale von alten Büchern, wo halt aus, sagen wir mal, in dem 19. und 20., teilweise 20., aber vor allem das 19. Jahrhundert, auch das 18. Jahrhundert, diese Pioniere der Ampelographie sozusagen, die damaligen Rebsorten beschrieben haben. Und das waren so, sagen wir mal, Pi mal Daumen, 800, 900 Sorten, die dann zusammenkommen, ja, wenn man alle Bücher mal durch hat. Babo hat so etwas über 300 gehabt, die anderen waren so bei 200 oder 400.
Nenn mal so bekannt oder wirklich Ampelographen, die, auf die immer wieder du zurückgreifen kannst.
Also in Deutschland waren es, sagen wir mal, primär die rheinischen Ampelographen, und das waren insofern vor allem zwei, der Herr Metzger und der Herr Lambert von Babu. Die hatten ihre Sortimente in Wiesloch und in das andere in, ja, auch nicht weit weg, in Karlsruhe, und haben eigentlich diese ganzen Sorten beschrieben, die, sagen wir mal, in der Pfalz, an der Badischen Bergstraße, bisschen so in den Kraichgau rein vorkommen. Mhm. Ja, und das haben sie sehr gründlich gemacht, weil diese Ampelographen damals, die hatten so als Vorbild den Linné und diese frühen Botaniker, und die haben wirklich jedes Detail geschrieben. Ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen, was die alles beschrieben haben. Also sehr, sehr detailliert, und manchmal muss man es auch zweimal lesen, um es zu verstehen, weil manche schreiben dann ein bisschen kompliziert. Der Babo zum Beispiel, der schreibt kompliziert, sodass man es nicht immer gleich versteht, was er eigentlich beschrieben hat. Und er guckt auch auf Merkmale, auf die wir heute gar nicht mehr gucken, ja, ob der Endzahn vom Blatt jetzt spitz ist oder kuppelförmig oder was auch immer. Ja.
Also man muss aber detailverliebt sein als Ampelograph.
Ja, schon ein bisschen, ja. Gut, aber als Botaniker muss man das generell, glaube ich. Und also man kann schon auf diese Beschreibung zurückgreifen. Das Problem ist dann bloß, dass schon bei den Synonymen wird es dann manchmal kritisch. Die haben halt auch Synonyme gesammelt. Manche sind dann hin wie der Metzger und haben halt die Winzer gefragt, wo die Sorte dort heißt im Weinberg. Und die wussten damals größtenteils auch noch, wie die Sorten heißen. Also vielleicht nicht bei jeder Sorte, aber bei einigen. Und teilweise hat es sich auch überschnitten, natürlich durch die Synonyme. Aber ich sage jetzt mal, die wurden dann gesammelt. Aber an dem Punkt, wo man dann versucht hat, so diese Literatur aus dem 18. Jahrhundert mit einzubeziehen und sich auf Autoren zu beziehen, die eigentlich schon längst tot waren und auch die Sorten nicht so genau beschrieben haben, da wird es dann sehr kritisch. Also da hat auch der Babo sehr viel Fehler gemacht, auch der Metzger und auch selbst der Herr Trummer aus Österreich. Franz Trummer, Freiherr von Gock war auch wichtig aus Stuttgart. Also das sind so die Zeit, das ist alles so diese Zeit zwischen 1800, also Metzger war 1827 und Trummer war 1841, 1855, und in dem Zeitraum sind eigentlich auch fast alle Sorten beschrieben worden, die jetzt für unseren Klimaraum Zentraleuropa entscheidend sind.
Was in Frankreich gibt es? Galle?
In Frankreich war es Puglia, vorher Audard, noch vorher der Herr Bosque. Oder eben Rosier, dieser Abbé Rosier, der noch vor der Revolution angefangen hat. Aber die Franzosen haben dann halt diese massive Unterbrechung durch die Revolution erlebt. Dass also die ganzen Vorarbeiten, die vor der Revolution gemacht worden sind, sind eigentlich fast alle verloren gegangen. Bis auf dieses Werk von dem Herrn Rosier, dessen Sammlung verloren gegangen wurde, aber nicht das Skript, ja. Und das Skript ist also von den Franzosen eigentlich sehr wird also nicht ernst genommen, aber wenn man sich das anguckt und auch liest, was er eigentlich geschrieben hat, also abgesehen von den Synonymen, die er da erwähnt, aber er hat als erster Ampelograph überhaupt, das war so 1770 ungefähr, hatte er tatsächlich angefangen, also die Sorten zu systematisieren nach Ähnlichkeiten. Also hat da auch Pinot und alles so verschiedene Typen beschrieben. Und er hat Beispiel, also damals noch mit Kupferstich, aber sehr naturgetreu die Sorten abgebildet, die diesen Typus vertreten haben. Ja, mhm. Und man muss halt die Literatur dann auch verstehen. Wenn er da Synonyme nennt zum Beispiel, dann waren das jetzt nicht wirkliche Synonyme im heutigen Sinn, ja, das sind halt irgendwie Bezeichnungen aus anderen Regionen, sondern es waren verschiedene Sorten, die aber dem gleichen Typus zugeordnet worden sind, die sich also ähnlich sahen. Ja.
Also hat er mehr eine Sortengruppe zusammen.
Gruppe, genau. Ja. Und die Namen, die da auftauchen, das sind alles fast alles eigenständige Sorten aus der heutigen Sicht, aber sie sind sich alle sehr, sehr ähnlich. Ja, und gehören diesem Typus an, den er eben da abgebildet hat. Und er hat eben auch den Pinot abgebildet und andere Dinge. Und das ist ja eine meiner Grundlagen, warum ich sage, dass der Pinot von dem Herrn Grosjean, der da abgebildet ist, das ist eben nicht der Pinot Noir, sondern diese Rebsorte Treuen, die dann später der Herr Guichet 1905 beschrieben hat aus der Champagne. Und das ist eine Sorte, die sieht dem Pinot zwar ähnlich, aber sie hat eben, sie ist ganz kahl, also sie hat keine Pflaumenbehaarung und sie hat vor allem runde Beeren und keine ovalen Beeren. Ja, also das sind generell die zwei Unterschiede, die die historischen Pinots und heutigen Pinots unterscheiden. Diese Gruppe der Pinots, die hatte runde Beeren und so gut wie immer kahle Blätter. Ja, war mal dreilappig, mal fünflappig, das konnte schwanken, aber das war so, die Rundbeerigkeit war eins der gemeinsamen Merkmale. Und der Pinot ist jetzt nun mal, da kann man machen, was man will, aber er ist halt nicht rundbeerig. Ja?
Unser
Pinot, ja. Deswegen war das auch nicht der Pinot. Und wenn man genau hinschaut, sieht man das auch. Ja, und
also du schaust jetzt, du hast deinen Stock fotografiert, von dem du noch nicht abschätzen kannst, was es für eine Sorte ist, weil es ja noch unbekannt ist. Du gehst dann in deine eigene Recherche erstmal rein, guckst, aber das wüsstest du vielleicht, oder gehst du dann in die Literatur. Und dann fällt dir auf, das schaut so aus und hat den Namen, und da schaut es so aus und hat den Namen. Dann hast du plötzlich von den Beschreibungen und von den Bildern identisch das, was du draußen gesehen hast oder fotografiert hast, aber dann hast du unterschiedliche Namen, weil da, wie schon im Vorfeld mal beschrieben, es durchaus zu anderer Handhabe beziehungsweise durchaus auch Verwechslungen kam. Kann man das so sehen? Und da musst du dir jetzt Vorstellung machen, was ist jetzt von den zwei Namen, die du jetzt da von den Büchern vorgeschlagen bekommst, von deinen Kollegen aus der Vergangenheit, was ist da jetzt der richtige und was der falsche Name? Und dann geht deine Arbeit erst los, weil dann fängst du an, das historisch aufzuarbeiten.
Ja, ne? Und das Problem an der historischen ist eben, dass es, was weiß ich, fünf Autoren gab, die fünf verschiedene Pinots beschrieben haben und jeder Pinot war anders. Und es gab sogar den Fall, dass der berühmte Ampelographik der Billard aus Frankreich, der Vater der Ampelographie in Frankreich, der sogenannte Vater, und der hat auch viel geleistet, er hat 888 Sorten beschrieben. Ja. Und, aber der hat es fertiggebracht, innerhalb von 10 Jahren zweimal den Pinot zu beschreiben, auch mit Abbildung, und zweimal verschiedene Sorten zu beschreiben. Einmal den Gamay Tintorier und einmal einen anderen Pinot-Typ, wo ich bis heute nicht genau weiß, welcher es eigentlich war, aber es war nicht der heutige Pinot. Und also in dem Sinne, wie wir das heute als Pinot verstehen, ohne diese ganze Klondifferenzierung noch mit reinzubringen. Ja, und also das ist dann schon manchmal frustrierend, wenn man sich nicht immer darauf verlassen kann. Oder es gab in Frankreich sehr oft in diesem Hauptwerk Viala Vermorel, das sind quasi die beiden Herausgeber, die französischen Sorten beschrieben haben zwischen 1901 und 1910. Das ist ein siebenbändiges Werk. Und da gibt es 500 Abbildungen und mehr als 500 Sortenbeschreibungen. Und das Problem an diesem Werk ist, dass also ein relativ hoher Prozentsatz nicht mit dem Text der Abbildung nicht mit dem Text übereinstimmt.
Ja, Beispiel. Ja, ja. Da hast du mir nämlich genau gesagt. Du hast eben das Wort Sortiment erwähnt. Also du gehst jetzt nicht ins Sortiment, sondern du bist jetzt in der freien Wildbahn und im Rahmen deines Projektes oder wenn du heute angerufen wirst, kommst du irgendwo hin, wo ein Weinstock wächst und hast jetzt die Aufgabe, diesen Weinstock zu bestimmen. Aber diese Ampelographie, von denen du ja eben erzählt hast, Die lassen sich die Sorten von nicht vom Weinberg des Winzers, sondern die sind irgendwo aus einem Archiv, einem sogenannten Sortiment. Und aus dem Sortiment lassen sie sich eine Rebsorte zuschicken, um sie dann in ihrem eigenen Archiv, in ihrem eigenen Sortiment aufzupflanzen. Also wenn die jetzt da eine falsche Sorte geschickt bekommen, also kann schon was passieren, dass dann eine Mischung ist. Mhm. Und dann noch entscheidend, das muss auch der es beschreibt und der es zeichnet, das muss nicht unmittelbar nebeneinander sitzen, sondern das kann räumlich und zeitlich getrennt sein.
Das war in dem Fall auch der Fall. Also es war eigentlich immer so, auch in Deutschland, dass jeder Amplograf, der Sorten beschrieben hat, hatte sein Sortiment. Ja, weil das war die Grundlage der Sortenbeschreibung. Man braucht ja manchmal auch mehrere Jahre, bis man alle die Merkmale zusammen hat. Weil in einem Jahr war vielleicht ein Spätfrost und es gab keine Trauben und dann musste man die Traube im nächsten Jahr beschreiben. Ja. Und also die Sortimente waren immer die Grundlage und natürlich hatte jede Rebe in einem Sortiment auch einen Namen, aber ob der Name gestimmt hat oder nicht, das ist halt die andere Frage. Und in Frankreich war es dann so, dass die nach der Revolution sehr schnell den Anspruch hatten, die Rebsorten ganz Frankreich zu beschreiben. Also der Babo hat halt die vom Rhein beschrieben, ja, und der Metzger, die haben sich auf ihre Region beschränkt und vielleicht auch noch mal dieses und jenes, was ja gerade greifbar war, noch mitbeschrieben. Oder Drummer, der hatte halt sein Sortiment in Maribor und hat er auch mal was importiert aus Deutschland oder so und das dann auch beschrieben, aber es sind im Wesentlichen, sage ich mal, zumindest im ersten Buch die autochthonen Rebsorten und dann im zweiten Buch hat er dann noch so ein paar Importe extra geschrieben. Ja, oder der Babo hat dann mal noch was aus dem Elsass bezogen von den Gebrüdern Baumann oder so und hat das dann mitbeschrieben, aber in Frankreich war man eben sehr schnell, hatte man, auch weil man relativ spät dran war mit der Ampelographie durch die Revolution und diese ganzen Wirren, die dann mit Napoleon und den Kriegen und was alles noch war, immer wieder zurückgewirkt haben, haben die dann, wollten die halt die Rebsorten Frankreichs beschreiben. Ja? Und dann war es halt wirklich so, dass der Pilliard oder auch der Comte Audart, die haben dann halt Kontaktleute in den verschiedenen Provinzen gehabt und haben dann gesagt, schickt mir mal die Sorten, die ihr da habt. Ja? Und die haben das dann teilweise auch gemacht, je nach Provinz mal mehr, mal weniger. Und dann gab es diese Versuch noch ein nationales Zentralsortiment zu errichten in Paris, was auch errichtet worden ist, aber dieses Sortiment gibt es heute nicht mehr und es gibt eigentlich nur noch ein paar Notizen, woher die Sorten kamen, aber nicht wie sie aussahen. Also das ist verloren gegangen, aber es gab das Sortiment vom Herr Audart oder dann vom Pilliard. Und später dann das große Sortiment in Montpellier, wo dann Viala und Vermarelle darauf zurückgegriffen haben. Das war im Grunde dann das nationale Rebsortiment sehr lange Zeit. Oder ist es bis heute eigentlich. Und das Problem war aber, dass die das nicht selber gesammelt haben. Also Herr Bosc war noch, also in den 1820er Jahren, der ist noch durch die Champagne gestrichen und das war auch der Leiter dieser Pariser Nationalsammlung und der hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, die Sorten, die er gekriegt hat aus der Champagne, in der Champagne selber vor Ort anzuschauen. Ja, hat er nicht für jede Region gemacht, sondern nur für die, die halt von Paris aus erreichbar waren, also Burgund, ja. Champagne, diese Ecke, bisschen Loire-Tal noch. Aber es gibt dann so Texte von ihm, wo er dann schreibt, die Sorte, die hat er in seinem Sortiment stehen. Das ist also das und das und die hat er nicht bekommen, ja, das ist eine neue Sorte, die haben die Sammler irgendwie übersehen, ja, also solche Notizen gibt es da und leider ist halt viel von diesem Sortiment verloren gegangen, sodass man nicht immer genau weiß, was er jetzt gemeint hat, aber auch beim Pilliard war es dann so, aber je länger dieser Zeitraum sich Richtung Ende 19. Jahrhundert entwickelt hat, desto mehr hat sich der Sortenspiegel in Frankreich verändert. Ja, also es war ja nicht stabil. Also zwischen 1820, 1850 und 1880 hat sich wahnsinnig viel getan in den Weinbergen, weil immer produktivere Sorten gepflanzt worden sind. Also hin vom sehr mäßigen Gamay bis hin zum wirklichen Massenträger mit 30 cm langen Trauben.
Das haben wir ja an anderer Stelle schon mal beschrieben.
Und jeder Ampelograf hatte natürlich eine andere Ausgangssituation. Und die am Schluss, der Durand zum Beispiel 1878, der den Pinot beschrieben hat, der beschreibt nicht den Pinot, sondern Pinot Villet. Ja, schreibt dann sogar in dem Buch von Viala, dass er also eine violette Birnenfarbe hat und keine schwarze, und er gar nicht versteht, warum die den immer Pinot Noir nennen, weil er sei doch violett. Und er hat eben den Pinot Rougin beschrieben und nicht den Pinot Noir. Und auch die Abbildung, es gibt also drei typische Abbildungen von Pinot aus dieser Zeit, Ende 19. Jahrhundert, das sind drei verschiedene Sorten. Ja, und später kam dann die Reblaus und dann wird halt aufgeräumt in Frankreich wie überall. Und dann hat man sich eben auf ganz wenige Sorten konzentriert, die man dann eben gepfropft hat und auch wieder zurückgepflanzt hat. Und man hat teilweise auch bewusst Sorten dann ausgehen lassen, weil die halt, das waren dann die Maßträger. Und es kam noch dazu, dass eben in dieser Zeit zwischen 1880 und 1920 war ja eigentlich so eine Kältephase, wo der Bodensee zwischendurch mal zugefroren war, wo man sowieso diese Massenträger gar nicht mehr reif gekriegt hat. Ja, und dann hat man die halt ausgehen lassen, oder dieses Krüppelzeug, was bloß 15 Hektar, also Pinot de la Bourgogne, der ist ja zu der Zeit dann auch ausgestorben, weil mit 15 Hektar konnte niemand, 15 Hektoliter konnte niemand was anfangen zu dieser Zeit. Und man hat sich dann eben primär auf den Gamay versteift. Ja, und die ganze Gruppe, eigentlich Gamay Tintoyer Gruppe vor allem. Gamay selber hat gar nicht so die Rolle gespielt, er war mehr so im Genfer Raum, hat er also da bei, wo man den Beaujolais gemacht hat, als auf der Gamay-Grundlage, da war der vor allem wichtig, aber in Burgund und in der Champagne ging es mehr um die Gamay-Tintoyer-Sorten, die auch eigentlich die besseren Gamay-Sorten sind, da einen besseren Wein geben, dunkler Färben. Und teilweise eben unter Pinot dann noch dazu liefen. Ja. Und so hat sich das dann halt entwickelt. Aber dieses Chaos in Frankreich ist halt, das hatte ich vorhin schon erklärt, dadurch entstanden, dass man halt nicht die Stöcke rausgerissen hat und durch andere Sorten ersetzt hat, sondern man hat eben grün veredelt, man hat immer wieder aufgepfropft, dann ist wieder was erfroren, dann ist der alte Stock wieder ausgetrieben und am Schluss hatte man kunterbunte Mischung aus drei Etappen, ja, also die Ursorten, die Sorten aus den 20er Jahren, die noch gemäßigte Erträge hatten, und dann die wirklichen Mastträger aus den 1850er, 1860er Jahren mit Monstertrauben. Das war dann ein einziges kunterbuntes Gemisch im Weinberg, und alle hatten sie natürlich die Namen, also der Pinot hieß dann nicht mehr Pinot, sondern Gamay, weil man ja den Gamay draufgepfropft hatte. Und es hat ja auch keiner gemerkt, wenn der wieder still und heimlich ausgetrieben ist, weil der Gamay, das grün veredelte Ding vom Gamay abgegangen ist.
Da gab es die Fehler bei der Bestimmung, da gab es die Fehler dann beim Einsammeln.
Einmal beim Sammeln.
Beim Sammeln?
Weil im Winter derjenige, der gesammelt hat, der wusste ja dann auch nicht, von welchem Trieb soll er jetzt das Holz überhaupt nehmen. Ja? Und weil die ja auch, ich sage jetzt mal, also sie haben da keine großen Mengen gesammelt, das waren dann so wie heute, wo 2-3 Routen oder
ja,
so.
Klar, ja klar, es geht ja nur um eine Referenzstock.
Es ging ja nur um Sortimentsreben und dann haben sie halt irgendeinen Gamay, haben sie vielleicht entweder den alten Trieb genommen oder einen aufgepfropften, je nachdem, was dann halt im Winter gerade zufällig in die Hand gerutscht ist. Das konnte man ja im Winter auch gar nicht sehen. Und anders als ich das gemacht habe, ich habe mir immer im Sommer die Reben angeguckt und im Winter dann
markiert,
geholt, und diese Grünveredelungsgeschichte ist in Deutschland, also ich habe es ein- oder zweimal an Hausstöcken gesehen, dass es so war, aber im Weinberg selber habe ich das eigentlich nirgends gesehen, dass da irgendwo mal was aufgepfropft war.
Also haben die jetzt beim Einsammeln der Fehler gemacht, dann haben sie sozusagen schon mit dem falschen Namen irgendwo als Referenz
im Sortiment stehen. Ja, dann haben sie mit dem falschen Namen ins Sortiment gepflanzt. Ja.
So. Dann hat er bestimmt, aber da kam er noch mal, hast du gesagt.
Und dann waren sie noch nicht so, also insbesondere die Franzosen, die Deutschen waren da genauer, die haben noch nicht wirklich so präzisionsscharf unterschieden zwischen ähnlichen Sorten.
Wobei der Fehler, den wir eben geschrieben haben, der kann auch in einem deutschen Sortiment passiert sein. Also das war jetzt nicht unbedingt.
Ja,
grundsätzlich schon. Also da ist einfach mal, sagen wir grundsätzlich, beispielhaft, das ist halt bei dem Franzosen.
Bloß wenn ich habe einen bestimmten Stock im Auge und ich hole mir im Winter Holz, dann war es halt der eine Stock. Und in Frankreich hat man vielleicht drei Sorten zur Auswahl gehabt, ja, die an einem Stock gewachsen sind.
Ja, vor allen Dingen hat das nicht vielleicht selbst kurz, sondern sich bringen lassen.
Ist noch ein Dritter. Die haben sich das alles zuschicken lassen. Das ist auch verbürgt, ja. Und Metzger und Barbo, die haben teilweise selber gesammelt oder hatten zumindest gute Vertrauensleute, sag ich mal. Metzger hat sicherlich auch selber gesammelt. Allerdings hat er für den Barbo gesammelt, also das war ja alles Barbo-Sortiment, der Metzger selber hatte gar kein Sortiment, hat sich am Barbo bedient und da sind dann auch nochmal Fehler entstanden, weil der Metzger hat manchmal Sorten beschrieben, wie ein Pinot zum Beispiel, das war in dem Fall ein Pinot Tintoyer, oder als Kläfner hat er den beschrieben, blauer Kläfner, das war ein Pinot Tintoyer, oder Gamay Tintoyer, muss man sagen. Und der Barbo hat ihn dann ein paar Jahre später in seinem eigenen Werk dann auch nochmal beschrieben, aber weil der im Sortiment 5 verschiedene hatte, hat er eine andere Akzession als Referenz genommen und so hat man dann manchmal das Problem, dass, obwohl beide Metzger und Barbo dasselbe Sortiment hatten,
hat er auf den falschen Stock geguckt,
eine falsche Akzession beschrieben oder eine andere Akzession beschrieben vom Pinot, ja. Und dadurch entstehen dann auch innerhalb der Gläfner-Gruppe, also gibt es mindestens 5 verschiedene, die auch gar nicht unbedingt Gläfner hießen vom Original her. Also der eine hieß François und der andere hieß Firmias Gläfner und der dritte hieß Pinot. Ja. Und alle wurden sie aber dann halt unter diesem Begriff Gläfner zusammengefasst und dummerweise hat halt dann der Barbo auf einen anderen Bezug genommen als der Metzger. Also so sind auch Sachen entstanden. Da braucht man ziemlich lang, bis man überhaupt durchblickt. Ja. Also man muss
auch schon, schauen können, ne?
Schon mit der Materie beschäftigt haben, um überhaupt zu erkennen, was da schiefgelaufen ist. Und beim Trummer war es dann nochmal so, der hat natürlich, wenn der vom Barbo was gekriegt hat, dann hat er das 1:1 übernommen, inklusive der ganzen Synonyme und hat halt den Stock beschrieben. Und das hat er in der Regel besser gemacht als der Barbo, also verständlicher zumindest. Und aber das Problem ist dann halt bei dem Stock, dass zum Beispiel der Pinot, der blaue Pinot, den der Trummer beschreibt, das war gar kein Pinot, sondern das war höchstwahrscheinlich der frühblaue Wildbacher, den die Österreicher heute unter diesem.
Also hat er sich einen Wildbacher hat er gekriegt?
Er wollte den Pinot haben,
ja. Hat aber dann einen Wildbacher gekriegt.
Man kann diesen frühblauen Wildbacher zurückverfolgen bis nach Lothringen. Und er hieß dort auch Pinot tatsächlich, ja. Und dieser Pinot aus Lothringen ist dann auch in die Steiermark gewandert, wurde auch als Pinot beschrieben, aber hatte natürlich mit dem heutigen Pinot überhaupt nichts zu tun. Ja. Und das sind aber alles Dinge, die eigentlich außer mir noch keiner aufgedeckt hat.
Also im Prinzip einmal beim Sortimentsaufbau, beim Einsammeln der Stücke selbst passieren Fehler. Dann, wenn sich die Ampelographen sich gegenseitig aus ihren Sortimenten austauschen, entstehen durchaus Fehler, ja, dass sie was Falsches kriegen und das dann falsch benennen. Und dann gibt's dann nochmal im Rahmen der Zeichnung, weil der eine hat's beschrieben
und
der
andere hat's am anderen Ende. Speziell, also bei Viala Mer Morel ist es eigentlich ganz deutlich. Also, und da häuft sich das auch tatsächlich. Also der Treuende, der Herr Guichet aus der Champagne beschrieben hat, sieht nicht so aus. Ist nicht identisch mit dem Treuen, der da abgebildet ist. Ja, das sieht jeder Blinde eigentlich, auch wenn es nie thematisiert worden ist. Ich weiß nicht genau warum, aber Franzosen hegen da irgendwie einen anderen Umgang mit ihrer Vergangenheit. Ich habe halt nicht diese Hochachtung vor diesen alten Ampelographen. Und wenn ich einen Fehler sehe, dann stelle ich den halt fest. Ja, hat mir auch schon einige Sympathien gekostet, aber nichtsdestotrotz, es geht in dem Fall um die Richtigstellung. Und in diesem Werk Viala Mer Morel häuft sich das einfach brutal und ich weiß auch nicht, wie vielen Leuten das überhaupt aufgefallen ist bisher. Aber die Ursache ist eigentlich ganz klar. Ja, also in diesem Werk haben ja mehrere Autoren beigetragen. Mhm. Und der Herr Guichet zum Beispiel, der war in der Champagne zu Hause und hat natürlich den Treuen aus der Champagne beschrieben, weil er den von dort kannte. Ja, der hatte ein Sortiment und ist auch in die Weinberge gegangen und kannte den
wirklich. Relativ sicher, wenn du beides hast.
Wirklich, ne? Aus eigener Anschauung und wusste, wovon er redet. Und ich weiß auch, welche Sorte er gemeint hat. Ja. Aber wenn wir jetzt halt nach Montpellier gehen, wo das Sortiment ja stand aus dem sich die Maler bedient haben. Die Maler saßen alle in Montpellier.
Also der eine hat es beschrieben, eine Champagne, und die es gemalt haben.
Ja, der hat den Text quasi,
der hat den Text gemacht,
nach Montpellier geschickt.
Und in Montpellier haben gemalt.
Da stand irgendeine Referenz, ja, da waren vielleicht 2 Treuen im Sortiment, ja, also sieht man zum Teil heute noch in den Akzessionsnamen vom französischen Sortiment, wo es halt 2-3 verschiedene Treuen gibt, die mittlerweile natürlich identifiziert sind, aber damals standen die halt als Treuen im Sortiment und dann hat der Maler, also was ganz klar ist, dass da die Anleitung gefehlt hat. Die haben dann halt irgendeinen treuen aus dem Sortiment, wahrscheinlich der, der halt am nächsten stand irgendwo, ja, ohne dass sie viel laufen mussten. Weil wenn man im französischen Rebsortiment mal war, also das ist dann sind schon Gewaltmärsche teilweise, die man da zurücklegen muss, wenn man von einer Sorte zur anderen will. Die haben dann halt irgendwie den Treuen genommen, der halt gerade um die Ecke stand und haben den dann schön mehr oder weniger schön abgebildet. Also die Franzosen haben nicht so schöne Maler gehabt wie bei uns. Und waren sich keiner Schuld bewusst, haben das Ding dann abgeliefert. Das wurde dann in der Redaktion zusammengesetzt, aber es hat letztendlich keiner überprüft. Also die Herausgeber wie Alain Vermorel, die haben nicht überprüft, ob jetzt die Bilder übereinstimmen mit dem Text. Ja. Und das sieht man dann halt, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe das natürlich auch nicht für jede, das sind über 500 Sorten da drin, die mich auch teilweise gar nichts angehen, weil es halt speziell mediterrane Sorten sind oder sowas. Ja. Aber für die Sorten, wo es mich jetzt interessiert hat, ist es einfach so. Und dann, dass eben das nicht immer übereinstimmt. Und zum Beispiel der Affenthaler, der da abgebildet ist, ist jetzt nicht der deutsche Affenthaler, sondern ist eben die Sorte, die ich in der Ukraine als blaue Silvana gefunden habe. Nur als Beispiel.
Ja, also ist, okay, jetzt haben wir das. Also jetzt, wenn wir, machst du eine Rebsortenbestimmung. Und du hast es eben schon erwähnt, da gibt es einen Namen. Und diese Genetik, diese explizite Genetik kann verschiedene Namen haben, die entstanden sind auch durch die Historie, durch die Völker, die mit denen gearbeitet haben, oder Sprachunterschiede. Und da gibt es also für eine Genetik mehrere Namen. In dem Fall sprechen wir von den Synonymen. Und dann gibt es in der ganzen Rebsortenbestimmung noch der umgekehrte Fall. Wenn man dann mit einem Namen arbeitet und unter diesem einen Namen sind aber mehrere Genetik verborgen. Hm. Und das ist der sogenannte
Homonym.
Also das ist etwas, was man auch in der Rebsortenkunde vergleichen muss. Wenn man sich jetzt bei dir in diesen Ursprungsnachweis mal einliest, der ja für jede Rebsorte bei uns auf der Homepage einsehbar ist, kommt immer oben erstmal die Nummer, die so rote Nummer, die man auch immer auf der Weinflasche findet. Es ist sozusagen der Beginn alledem. Wenn du noch nicht weißt, was das für eine Rebsorte ist, kriegt die einfach mal eine Nummer, sogenannte Zuchtnummer. Das machen die Züchter ja so.
Wenn ich sie einsammle, ja.
Ja. Und dann kommt unten drunter, irgendwann gibt das Kind einen Namen. Das ist also keine Fantasie, sondern, und das ist das, was ich jetzt mal auch hier erklären möchte, die erste Information, die man dann daraufhin findet, ist die sogenannte Referenz. Und in der zeigst du, welcher der Ampelographen diese Rebsorten genauso beschrieben hat, wie du es jetzt siehst, und welchen Namen dieser Ampelograf dieser Rebsorte gab. Ja. Also dieser, und wenn das ein deutschsprachiger Name war, wir haben vorrangig Deutschnamen ausgewählt, dann haben wir diesen dann im Prinzip wieder zugeordnet und dieser Nummer, der anfänglichen Nummer, den Namen gegeben. Insofern ist das wie eine Ohrmarke und somit hat dann jede Rebsorte mit der genauen Beschreibung, wie sie ausschaut, welche Eigenschaften sie hat, welchen geschichtlichen Hintergrund du da erforscht hast, hat sozusagen über die Nummer ihren alten ursprünglichen Namen wiederbekommen. Auf der Referenz.
Wenn ich sie eingesammelt habe. Also ja, die Nummern kriegen ja nur die Klone, die ich tatsächlich habe in meiner eigenen Sammlung. Ja. Aber um das nochmal vielleicht am Beispiel zu erklären, also Stichwort blauer Silvaner. Heute kennen wir nur einen blauen Silvaner, und das ist die blaue Form vom grünen Silvaner. Das war aber eine Form in der Historie, die hat eigentlich nie eine Rolle gespielt. Ist auch nicht für Rotwein tauglich, weil es ist halt jetzt einfach nur eine blaue Form vom grünen Silvaner. Also man macht auch besser Weißwein, weil Rotwein kann man davon nicht machen. Es gibt aber mehrere blaue Silvaner in der Literatur. Es gibt einmal einen blauen Silvaner, abgebildet bei dem Herrn Trummer. Wenn man sich den anguckt, dann sieht man, das ist also ein Petit Béclon aus dem französischen Jura. Petit Béclon für sich genommen ist auch eine schwierige Sache, weil es gibt mindestens vier verschiedene Abbildungen von diesem Petit Béclon, die alle verschieden sind. Aber das ist jetzt, möchte ich dir jetzt nicht erklären. Dann haben wir einen blauen Silvaner, den habe ich in Magaratsch gefunden. Ja? Und die Sorte kannte ich vorher noch nicht, aber sie hat den Namen blauer Silvaner. Sie kam ja ursprünglich aus Europa, weil die Zarin, die damals nach der Krim-Annexion dieses Sortiment aufgebaut hat, hat ja ihren Grundstock damals mit europäischen Sorten aufgebaut. Da war ja die Sorten aus Moldawien oder sonst wo, waren damals ja nicht interessant, sondern es waren Europäersorten. Und es waren so 800 Stück, von denen es heute mindestens noch 600 gibt. Und die haben alle noch den Originalnamen aus dieser Zeit. Und eines von diesen Sorten war eben Blaue Silvaner. Und dieser Blaue Silvaner ist abgebildet in Viala Marmorella Saffenthaler. Dann gibt es einen Blauen Silvaner von dem Herrn Nemeth aus Ungarn, der auch ziemlich aussieht wie, sagen wir mal, ein Süßschwarz, aber im Gegensatz zum Süßschwarz nicht weibliche Blüten hat, sondern hermaphroditische Blüten, also was anderes sein muss. Aber sonst sieht er eigentlich aus wie ein Süßschwarz. Weiß ich bis heute nicht, welche Sorte das ist, weil die habe ich nicht. Dann gibt es einen Blauen Silvaner unter dem Stichwort Affenthaler. Also unser Affenthaler hieß eine Zeit lang auch Blauer Silvaner. Dann gibt es einen weiteren Blauen Silvaner, der nur den Genotyp vom Affenthaler hat, aber eigentlich aussieht wie ein Pinot. Auch immer verwechselt worden ist mit einem Pinot. Da hieß er dann mal Bodenseekläfner oder sonst wie. Also man sieht, es ist nicht einfach. Und es sind aber alles Leitnamen, also es sind keine Synonyme, sondern es sind die Namen, wo verschiedene Autoren diese Sorten tatsächlich beschrieben haben. Also es sind Primärnamen. Und man kann aus diesem Chaos eigentlich nur klarkommen, indem man eben schreibt, Blaue Silvaner Nemeth, Blaue Silvaner Kollektion Magarac, Blaue Silvaner Trummer. Ja, also man muss quasi die Quellen, so wie das in der Botanik sowieso üblich ist und sogar vorgeschrieben als botanisches Gesetz.
Ja, weil der Rebsorten und nicht
muss,
so machen.
Muss man, oder so mache ich das grundsätzlich, mache ich das so, ja. Also bei mir hat jeder Name quasi eine Referenz, die ich hinten ranhänge als Quelle. Und wenn es halt wie beim Pülyaf zweierlei Pinot gibt vom selben Autor, dann muss man halt das Jahr noch bewusst hinterher schieben, also einmal 1868 und einmal 1878, also 10 Jahre später. Und nur so kann man aus diesem Chaos entkommen. Ja, ich kann den Wirrwarr nicht kleiner machen, als er ist, aber man muss eben versuchen, ihn zu lösen. Und das ist auch das, was mich jetzt unterscheidet als Botaniker, zum Beispiel vom Vitis International Variety Katalog. Da werden die Leitnamen einfach festgelegt, ob die jetzt eine historische Bedeutung hatten oder nicht, ist vollkommen egal. Meistens sind es die Namen aus irgendeinem Sortiment.
Handwerklich, botanisch, falsch.
Ja, botanisch schon mal falsch. Ja. Die haben auch eine andere, also wir haben schon eine Richtlinie, wie sie ihre Namen da wählen, aber das hat mit der Botanik eigentlich nichts zu tun. Das ist Agrarwissenschaft. Also es wird empfohlen, und das ist auch eine Konvention, also es ist jetzt nicht die Schuld vom Kavallhof, sondern eine Konvention der OIV, also die hat das irgendwann mal beschlossen, dass halt die Rebsorten so heißen, wie in dem Gebiet, wo sie am häufigsten sind oder wo sie herkommen. Ja, weil manche Rebsorten sind ja überhaupt nicht mehr häufiger, weiß man gar nicht, wie jetzt Adelfränkisch, der ist ja ausgestorben, also da muss man den Adelfränkisch halt, kann man nicht nach, also jetzt, wo man wissen, dass was ihn wieder gibt, könnte man ihn auch nach dem fränkischen Namen natürlich benennen, aber das Gebiet ist halt manchmal wirklich schwierig, ja? Und wenn man es international betrachtet, ist es halt noch mal schwieriger, weil nimmt man jetzt den französischen Namen, nimmt man portugiesischen oder italienischen, ja? Aber so ist die Regel, also nicht die Regel jetzt in der Botanik ist so, dass es halt eine botanische Referenz geben muss, wo die Sorte ausreichend genau beschrieben ist. Und dann gilt in der Botanik noch zusätzlich das Alter, also die Erstbeschreibung, die diesen Kriterien genügt. Also es reicht nicht als einfach irgendwo ein Name, sondern es muss auch eine Beschreibung dabei sein, wo klar hervorgeht, dass das auch die Sorte oder die Art ist, ja, in der Botanik die Art. Und gut, das mit dem Alter, das ist jetzt natürlich schwierig, weil die Deutschen waren jetzt halt nun mal sehr früh, auch die Portugiesen, ja, die waren schon fertiger, als die Franzosen angefangen haben.
Ja, die ganze Rebsortenbestimmung in Deutschland war 50 Jahre vor Frankreich.
Jetzt zum Beispiel den Urban, der in Italien, wo er vielleicht auch tatsächlich herkommt aus der Stauferzeit, ne, hatten irgendwo einen Stauferkönig aus dem Piemont mitgebracht, aber der Urban heißt jetzt halt in Italien Chiara Gentile. Und im internationalen Sortenkatalog heißt er jetzt neuerdings auch Chiara Gentile. Aber die eigentliche Beschreibung als Urban ist viel, viel älter. Ja? Und sie ist auch viel genauer, weil die Chiara Gentile, die beschrieben worden ist von Herrn Cosmo, das ist gar nicht der blaue oder der rote Urban, sondern der purpurrote Urban. Es gibt nämlich da noch eine Zwischenstufe.
Okay.
Ja, ich habe den gesehen in Tessin, das ist eine originale Chiara Gentile, habe ich gesehen. Da ist also purpur, braun, so also braun-violett. Und bei uns gibt es den roten Urban und den blauen. Und den grauen gab es auch, den habe ich bloß nicht eingesammelt. Aber nicht diesen purpurroten Typ, den habe ich nirgends gefunden. Und es ist ja dann auch irrsinnig, wenn man den blauen Typ Chiara Gentile nennt, aber den roten Urban Rot, weil es den in Italien gar nicht gibt. Mhm. Ja, also das sind alles so Dinge, wo ich mir dann denke, irgendwo hört's auf. Also vor allem als Botaniker wird's dann wirklich willkürlich irgendwo. Und schlimmer wird's ja dann, wenn gut beschriebene Sorten, wie jetzt die blaue Rohrtraube zum Beispiel, blau-rote Rohrtraube, auf die überhaupt nie jemand Wert gelegt hat, die aber zweimal beschrieben worden ist, einmal als blauer Zottelwelscher und einmal als blau-rote Rohrtraube vom Barber und vom Gock. Sehr schön beschrieben, beides mal mit Abbildung, beziehungsweise beim Barber ohne Abbildung, aber ausreichend genau beschrieben. Die heißt jetzt Coccolina Nera, weil durch irgendeine Verwandtschaftsanalyse ist rausgekommen, dass die Sorte also verwandt sein soll mit dem blauen Muscatella, was ich bis heute bezweifle, aber so wird es jetzt geschrieben. Plus, das Interessante ist, dass sie jetzt im International Variety Katalog heißt sie Coccolina Nera, aber in Italien, wo man das rausgekriegt hat, heißt sie gar nicht Coccolina Nera, sondern sie heißt Orsolina. Also die benutzen einen anderen Namen, einen anderen Leitnamen. Die haben auch eine eigene Datenbank in Italien. Auch ganz interessante, gute Datenbank. Wie heißt Italian Vitis Database. Und kann man auch mal reingucken. Also da heißt sie nicht Coccolina, sondern sie heißt Orsolina. Und das Problem an dieser Coccolina ist, dass ich habe also die Originalliteratur gelesen aus Italien, ist zufällig im Netz eingescannt und man kann also nachlesen, wie diese Coccolina Nera aussah aus dem Piemont. Und die hat eben in der Originalbeschreibung runde Beeren und die Rohrtraube hat sehr lange Beeren, also längliche Beeren. Das kann man auch nicht verwechseln, weil die sind richtig elliptisch lang, also nicht bloß ein bisschen oval, sondern richtig länglich. Und die Coccolina Nera wurde eben beschrieben mit runden Beeren, also kann man den Namen eigentlich vergessen. Ja, und Orsolina ist so gut wie gar nicht beschrieben. Das ist wahrscheinlich irgendeine Mitteilung von irgendeinem Winzer, weil die Sorte ist erst vor kurzem überhaupt gefunden worden. Sie sieht so von Weitem, aber schlecht dokumentiert, könnte es eine Rohrtraube sein, aber ich bin mir da auch nicht sicher. Aber warum nimmt man nicht den gut definierten Namen mit der gut definierten Abbildung und der gut definierten Beschreibung und macht daraus einen Leitnamen? Warum macht man das nicht? Ja? Würde man einen Haufen Probleme vermeiden? Vor allem jetzt mit diesen ganzen Fehlbenennungen. Aber wie gesagt, andere Leute, andere Entscheidungen und andere Grundgesetzmäßigkeiten. Ich entscheide botanisch ausschließlich und ich entscheide ausschließlich aufgrund von historischen Referenzen. Und wenn die hier historischen Referenzen halt schwierig sind, dann sind sie halt schwierig, das kann ich nicht ändern. Ja, und da muss man irgendwie gucken, wie man da eben dann durch richtige Benennung oder manchmal dann auch ein Synonym nimmt, damit es nicht zu viele Affentaler gibt, ja, oder zu viele blaue Silvaner, muss man dann halt Entscheidungen treffen. Ja, aber ja. Beim fränkischen Burgunder konnte ich den originalen Namen auch nicht verwenden, weil die Namen alle schon besetzt sind.
Genau, das ist das Nächste. Du kannst ja vielleicht den eigentlichen Namen nehmen, weil der ja am Markt auf einer falschen Genetik
drauf sitzt. Ich kann ihn nicht Burgunder nennen, weil das ein Synonym von Pinot ist. Und deswegen habe ich ihn das Fränkisch davor gesetzt, damit klar ist, dass es nicht um Pinot geht. Aber ich kann ihn auch nicht Frank Pinot nennen, weil das ist eben auch ein Synonym von Pinot. Also diese falschen Zuordnungen sind einfach total kompliziert. Und beim Kleinberger erleben wir es ja immer wieder, dass da einer kommt und meint, es sei ein Elbling, aber nee, es ist eben kein Elbling, weil es eine Abbildung gibt, wo der Le Kleinberg eben abgebildet ist mit einer ganz kleinen Traube. Und wer den Elbling kennt, der sieht sofort, dass das kein Elbling ist. Ja? Und ich beziehe mich halt auf die historischen Referenzen, aber ich bin auch der Einzige, der das macht. Ja? Franzosen machen es grundsätzlich nicht, also das ärgert mich auch. Die haben zum Beispiel den Herrn Galle, ja, als Papst, der Päpste. Und er hat es auch verdient, weil obwohl er auch natürlich Fehler gemacht hat und sich auch immer mal irrt. Aber es ist der Einzige, der sich überhaupt mit den Sorten der Welt beschäftigt hat, mit 10.000 Sorten. Das hat vor ihm keiner gemacht. Und dass da sich Fehler einschleichen, ist eigentlich komplett normal. Aber dass die nächste Generation und übernächste in Frankreich nicht Bezug nimmt auf dieses Werk, ja, sondern wenn sich herausstellt, der François ist jetzt halt weiblich und kann nicht der François gewesen sein, und die Franzosen nennen den François Femelle, ja. Aber François Femelle steht in der Schweiz wieder unter einem ganz anderen Namen, ja. Er steht da als, ist jetzt egal, Bonnoir, auch ein Synonym von Pinot. Und, aber die begründen da nicht, warum sie die Sorte François Femelle nennen, ja. Und sie nehmen auch nicht Bezug auf den Galle und sagen, na gut, da hat sie halt geirrt in dem Fall und der Name ist falsch, oder es sind zwei Sorten, die unter dem Namen, könnte man ja irgendwo mal erwähnen, und man muss es, wenn man Botaniker ist, auch tatsächlich machen. Also wenn ich eine Art umbenenne, muss ich das irgendwo an gesicherter Stelle, wo sowas erfasst wird, auch begründen. Also ich kann nicht beliebig Namen ändern, bloß weil es mir jetzt gerade passt oder die Genetik eine andere ist, sondern man muss dann auch begründen, wieso nimmt man einen anderen Namen und auf was beziehe ich mich überhaupt.
Hat ja schon Sinn, dieses von dir beschriebene
System. Ja, und so, wenn ich jetzt von außen bin zum Beispiel, dann habe ich mehrere Probleme, weil ich gibt zum Beispiel den, also mehrere Sorten, die jetzt umbenannt worden sind, die der Galle beschrieben hat, jetzt umbenannt worden sind, die jetzt laut ANTAF oder laut INRA einen neuen Namen gekriegt haben, aber es steht nirgends vermerkt, welche Sorte das beim Galle eigentlich war. Ja? Wenn man das nicht selber rausfindet, dann ist man hoffnungslos verloren, ja. weil man hat dieses Werk, was international veröffentlicht ist, wo alle sich mit beschäftigen, weltweit, und man hat diese Franzosen, die irgendwo was veröffentlichen, aber die Sorten nicht beschreiben. Ja? Die sagen dann, wir haben genetisch festgestellt, das ist was anderes, aber diese außer Genetik ist da nichts mehr.
Das genetische Feststellen, das ist so, da will ich jetzt am Schluss nochmal eingehen, das ist so ein Darklegt, das ist irrsinnig schwer und kompliziert und ein großes Durcheinander vorhanden. Und die Frage ist ja immer, ja, da macht doch mal eine Genanalyse. Aber das mit der Genanalyse ist ja im Prinzip, wie wenn man ein falsches Sortiment aufbaut. Wenn du sozusagen deinen Computer schon sozusagen falsch aufbaust mit den falschen Namen, also falsche Zuordnung machst, im Prinzip wie früher die alten Amblyographen, wenn sie ihren Fehler im Sortiment schon gemacht haben, dann kann der Computer, wenn der dann eine Genanalyse macht, nicht hinten das Richtige ausspucken. Das heißt also, es setzt doch immer voraus, bevor man mit einer Genanalyse arbeitet, dass die Vorarbeit, das Füttern, das Einprogrammieren dessen, was Stand ist, dass das schon mal richtig ist. Wenn man da diese hohe Fehlerquote, die wir grundsätzlich in der Ampelographie haben, jetzt übertragen in den PC, wird es ja nicht besser. Ne?
Also wir haben zum Beispiel einen Petit Béclon in Frankreich, wo ich festgestellt habe, in der Schweiz und in Deutschland hieß der Blaue Silvaner. Ja, und war am Bodensee wahrscheinlich mehr verbreitet als im französischen Jura, wo er heute noch vorkommt. Aber wenn man jetzt guckt, dieser Petit Béclon, der in Frankreich so heißt, keine der Abbildungen, die es in Frankreich gibt, vom Petit Béclon entspricht diesem Petit Béclon, den es heute noch gibt. Das sind alles andere Sorten. Ja, also ein Name ist definitiv falsch. Ja, klar, der heißt deswegen Petit Béclon, weil er unter dem Namen im französischen Rebsortiment steht, aber die Sorte entspricht keiner einzigen Referenz.
Also wenn du das jetzt überträgst in den PC und dann und das hinterlegst mit der Genetik, dann kommt immer der falsche Name raus.
Dann habe ich die Referenz und kann die Genetik auch übereinstimmend feststellen mit irgendeiner anderen Probe. Aber der Name, der letztendlich die Identität entscheidet, bleibt falsch. Ja, und ich habe diesen Petit Béclon aber eben einmal als Blauer Silvaner beim Herrn Trummer auch abgebildet, also eine wunderschöne Referenz. Und ich habe ihn auch beim Herrn Kerner quasi 100 Jahre früher, und war der Kerner 1810 bis 1815 ungefähr, ist er nochmal abgebildet als blaue Champagner-Traube. Ja, also der kommt heute im Jura vor, ist aber ursprünglich aus der Champagne beschrieben worden, was auch eine neue Erkenntnis ist eigentlich, weil niemand vorher wusste in Frankreich, dass die Sorte auch in der Champagne angebaut worden ist. Also das kann man über diese historischen Referenzen feststellen. Also man kann sich da nur entscheiden, wie nenne ich jetzt die Sorte, blaue Champagnertraube, oder nenne ich sie blaue Silvaner, wobei ich dann lieber Champagnertraube schreibe, weil Silvaner ist jetzt halt durch andere Sachen besetzt. Aber der Name Petit Piquelon ist einfach definitiv falsch. Ja? Und das, was Ende des 19. Jahrhunderts unter Petit Piquelon beschrieben worden ist, ist nicht die Sorte, die heute noch unter dem Namen im Anbau ist. Und ich habe lange gedacht, die Franzosen, weil sie immer so ihre Ampelographie hochhalten und so tun, als wären sie allen anderen voraus, ja, habe ich immer gedacht, ja, die haben die Ampelographie überprüft. Aber denkste, bei ganz vielen Sorten stimmen die Namen nicht. Und die Sorten, die jetzt neu zugeordnet worden sind, da gibt es überhaupt keine Sortenbeschreibung. Ja. Die heißen François Femel, aber und es gibt einen Genotyp, aber niemand weiß eigentlich, wie die Sorte aussieht, weil sie nirgends beschrieben worden ist, nirgends abgebildet wird. Ja, und das sind, dann das Gleiche macht man dann mit irgendwelchen Verwandtschaften. Ja, wir haben Verwandtschaften aufgebaut und wenn man guckt, ja, welche Sorte ist es am Schluss, komplett unbekannte Sorten, wo es überhaupt keine Sortenbeschreibung gibt. Ja, die tauchen dann auf einmal als Großmütter und Urgroßmütter auf, gerade in Italien oder manchmal auch in Frankreich. Aber es steht dann manchmal sogar in Klammer dabei, falls, ja, also ist schon mal festgestellt worden, dass der Name falsch ist, aber es ist halt trotzdem die Urgroßmutter, ja, und da muss man einfach mehr machen und man kann auch in Italien mehr machen, als gemacht worden ist, in Frankreich sowieso und ich versuche es halt für meinen Teil in Deutschland, aber wie gesagt, es ist schwierig und wenn man nicht wirklich tief drin steckt, erkennt man das Problem gar nicht, weil man muss ja erstmal erkennen, dass es fünferlei blaue Silvaner gegeben hat. Ja, wenn man sich immer nur auf den Namen verlässt, so wie das an anderer Stelle gemacht wird, ja, natürlich kann ich fünf verschiedene Leitnamen unter einem Namen blaue Silvaner als Synonym eintragen, aber es sind dann halt fünf verschiedene Sorten, die auf einmal als Synonym auftauchen und das, als Synonym ist es eigentlich falsch, weil blaue Silvaner beschreibt ja nicht das Synonym, sondern blaue Silvaner beschreibt diese Gruppe. Ja? Und Silvaner ist sehr wahrscheinlich eine Herkunftsbezeichnung und bezieht sich entweder auf eine Region in Transsilvanien oder eben in Georgien oder in Aserbaidschan. Und also es war eine Gruppenbezeichnung, so wie beim Pinot auch.
Die Sorten aus Schirwan.
Beim Gamay und bei anderen Sorten eben, ja, oder Noir de Persagne, ja, das war halt eine Sorte aus Persien und sind halt zwei, drei verschiedene mitgekommen. So, einfach so Gruppen einfach, ja.
Das haben wir an anderer Stelle schon mal beschrieben, ja, dass wir da mehr drauf achten müssen.
Es sind insofern keine Synonyme, sondern wie gesagt, es sind Sorten, die halt mal als Gruppe zu uns kamen und wo sich dann später herausgestellt hat, ja, das ist gar nicht bloß eine Sorte, sondern es sind fünf verschiedene Sorten, ja. Aber die waren eigentlich im strengen Sinne nie Synonym, sondern die waren halt quasi in diesem Genpool mit drin, wo man halt mal irgendeine Edelreiser importiert hatte.
Wird uns noch mal beschäftigen, und die Sortengruppen.
Und insofern
werden wir noch einige abhandeln.
Werden momentan, teilweise werden jetzt die Synonymlisten immer größer. Und wenn man dann genau hinguckt, dann ist einfach 50% der Synonyme waren nie Synonym.
Sondern eigenständig.
Das ist auch falsch. Ja? Auch beim Pinot. Ja? Also der Herr Stolz, das ist ja eigentlich der Haupttäter. Das war ein Ampelograph aus Mesas. 1852 und der hat es also fertiggebracht, mindestens 10 Sorten unter dem Namen Pinot zu vereinigen. Ja? Und er schreibt dann sogar, wenn man dann genau hinguckt und das auch liest, was er geschrieben hat, was auf Französisch ist und ein bisschen schwer zu lesen, aber er schreibt eben, dass es also gerade beim Pinot unterschiedliche Meinungen gäbe, ob das jetzt eine Sorte oder mehrere Sorten sind. Und er sei aber der Überzeugung, dass das quasi alles nur Variationen des Terroirs sind, dass also keine genetischen Grundlagen hätte, sondern einfach nur Standort, Klima, solche Dinge, Düngung.
Sogenannte Klonalunterschiede.
Er war sich also dieser Unterschiede durchaus bewusst, aber er hat trotzdem für sich beschlossen, dass diese 10 Sorten, wo er dann quasi zum Synonym von Pinot macht, ja, auch diesen treuen, der dann auf einmal wieder zum Pinot wird, oder der Fränkisch Burgunder, der ist da auch mit dabei, dann ist es halt auf einmal nur eine. Ja? Das ist seine Ansicht und das ist die klassische französische Sichtweise dieser Zeit gewesen, ja? Dass man möglichst versucht, diese Vielfalt klein zu halten, indem man diese Variabilität quasi nur als Klonenvariabilität sieht und nicht als Sorte. Und wenn man genau hinguckt, das ist ja Pinot ist ja auch abgebildet es gibt eben beim Pinot ein paar Merkmale, die sich nie ändern, ganz egal, welcher Klon es ist. Der Pinot hat immer so eine lyonförmige Stielbucht und der Treuen hat eine U-förmige Stielbucht. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man eben, da ist der Treuen abgebildet und nicht der Pinot. Ja, also der Treuen muss früher viel, viel häufiger gewesen sein als der eigentliche Pinot.
Das ist ja das, was eben im letzten Moment dann nochmal gesagt hast. Das ist genau da, wo man jetzt ansetzen muss, wo man auch dann wieder aufzwiebeln muss, was ist welche Sortengruppe? Weil der Treuen ist eine Gruppe und der Pinot ist eine Gruppe. Wir haben also Typizitäten in einer Gruppe, die ist wiederkehrend, die ist identisch innerhalb der Gruppe. Aber alles andere, wenn das nicht ist, kann man auch den Namen nicht da reinschmeißen. Dann ist das auch wieder eine andere Gruppe. Und da ist jetzt, das will ich ja mal so langsam Schluss machen, weil in die Sortengruppe gehen wir ja noch rein, eine ganz große Problematik in unserer Ampelographie und in dem, wie wir da weiter vorgehen müssen. Am Endeffekt kann man hier noch sagen, oder hier am Ende kann man sagen, die Tatsache, dass du ja nicht nur jetzt auf das Ampelographische achtest, sondern das Ganze ja historisch aufarbeitest, gibt es aber wieder neue Zusammenhänge, neue Gruppierungen und damit verbunden, und das ist das Allerwichtigste, bekommt ja jede dieser Rebsorten ihre eigene, wahrhaftige Geschichte. Und deshalb nennen wir uns ja nicht alte Rebsorten, autochthone Rebsorten, sondern wir nennen sie ja historische Rebsorten, weil wir sozusagen jeder Rebsorte ihre persönliche Geschichte wiedergeben und aus diesen vielen, vielen einzelnen Geschichten bildet sich eine neue Geschichte des Weinbaus, wie er früher war, und eigentlich respektvoll auch in die Zukunft getragen gehört. An dem Punkt machen wir mal Schluss und gehen dann beim nächsten Mal, wenn wir zusammenkommen, dann mal noch tiefer rein in die geliebten Rebsorten. Danke, Andreas.
Bitte.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Vinothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.